Detektor FM. Zurück zum Thema.
Leben auf dem Mars ist nicht nur für Weltraumforscher ein großer Traum und dieser Traum könnte in nicht allzu ferner Zukunft in Erfüllung gehen. Die niederländische Stiftung Mars One will nämlich schon in 10 Jahren Menschen zum roten Planeten schicken. Die sollen da oben die erste menschliche Siedlung gründen. Die ganze Sache hat allerdings einen großen Haken. Es ist nämlich kein Rückflug geplant und trotzdem haben sich weltweit rund 200.000 Menschen für diese Mission beworben. Nur 24 von ihnen bekommen am Ende auch das Ticket zum Mars. Wer das ist, steht noch nicht fest. Aber Lennart Lopin hat es immerhin schon mal unter die letzten 100 Kandidaten geschafft. Ich sage einen schönen guten Tag, Herr Lopin.
Ja, einen schönen guten Tag zurück.
Ich sage schon mal dazu, wir erreichen Sie in Florida, deswegen hoffe ich, dass die Leitung einigermaßen gut klingt. Es klingt ein bisschen nach Mars auch manchmal schon.
Den Vorgeschmack auf den roten Planeten.
Genau. Also wenn Sie denn dann am Ende auch mitfliegen dürfen zum Mars, dann gibt es, wie schon gesagt, kein Rückflugticket. Sie müssen da oben bleiben. Sind Sie eigentlich lebensmüde?
Ich glaube, jeder, der auf dem Planeten Erde geboren ist, der ist lebensmüde im Sinne, dass wir alle irgendwann das Zeitliche segnen, noch zumindest. Und für mich stellt sich halt die große Frage, was macht man in den verbleibenden Jahren, die man hat? Und für mich war die Begeisterung, ins All zu reisen, andere Planeten zu besuchen, ein großer Kindheitstraum, der jetzt eventuell in Erfüllung gehen könnte.
Also Angst spielt keine Rolle in dem Fall?
Nein, Angst spielt keine Rolle. Ich bin auch ein großer Weltenbummler und nur der Gedanke, dass ich vielleicht mithelfen kann in irgendeiner Art und Weise, dass die Menschheit ein zweites Zuhause findet, das begeistert mich so sehr, dass da Angst eigentlich gar keine Rolle spielt. Nein, die Begeisterung ist wesentlich größer für das Projekt.
Es wollen ja auch NASA, ESA und auch die russische Weltraumagentur eines Tages bemannte Flüge zum Mars schicken. Wie ist es zu erklären, dass eine Stiftung, also Mars One, das Ziel vielleicht sogar schneller erreicht als diese erfahrenen und wirklich riesigen Einrichtungen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wenn man sich zum Beispiel SpaceX von Elon Musk anschaut, die private kommerzielle Raumfahrtindustrie, die sich jetzt entwickelt in den USA, dann sieht man da ja auch, dass die Raketen bauen können wesentlich schneller und effizienter für ein weniger Geld als die großen schwerfälligen Lieferanten, die die NASA bis jetzt bedient hat. Und das ist natürlich schon interessant, wenn eine Mars One Stiftung, die dann Vorgaben gibt und sagt, so und so sollen zum Beispiel die Lebenserhaltungssysteme aussehen, die kann sich dann ihre Mitbewerber aussuchen oder die verschiedenen Firmen, die zuliefern wollen. Da kommen die Kosten natürlich schon drücken. Das ist ganz anders als jetzt die NASA, die eine riesige staatliche Behörde ist und nicht so effiziente Strukturen aufweist. Das ist natürlich trotzdem noch ein großer Happen. Das sind 6 Billionen oder auf Deutsch wäre das jetzt 6 Milliarden Dollar, die da veranschlagt worden sind.
Ich habe es vorhin schon gesagt, es haben sich 200.000 Menschen ungefähr aus aller Welt für Mars One beworben. Sie haben es jetzt unter die letzten 100 geschafft. Welche Hürden mussten Sie denn dafür überwinden?
Die erste Hürde war einfach eine gute Applikation, also ein gutes Bewerbungsformular. Da waren jede Menge Fragen und dann musste man auch ein Interview hochladen, ein kleines Beschreibungsvideo. Das haben, glaube ich, relativ viele Leute schon mal nicht gemacht oder einfach als Spaß betrachtet. Mars One wollte ja ursprünglich 1 Million Menschen erreichen. Am Ende waren das dann nur unter Anführungszeichen 200.000. Da kam ich durch und da wurde halt jede Menge ausgewählt und raussortiert. Da waren es am Ende dann 1.058 Leute, die das doch relativ ernst betrachtet haben. Und dann mussten wir durch ein medizinisches Gutachten. Und da sind wohl auch nochmal jede Menge Leute rausgefallen. Da waren wir dann nur noch 700 am Ende. Da waren auch so traurige Sachen, dass einige Leute zum Beispiel Krebs hatten und das gar nicht wussten. Das war ein relativ intensives medizinisches Gutachten, das eingereicht werden musste. Ja, und die 705 Leute waren dann nach einem Jahr warten da auf 660, die zu einem Interview eingeladen wurden. Und das war jetzt im Dezember, Januar. Und da wurde man dann halt persönlich interviewt mit psychologischen Fragen und technischen Fragen und da musste man Studienmaterial auswendig lernen und ja, und die das geschafft hat, die sich dadurch gewurschtelt haben, die sind jetzt übrig, das sind 100.
Jetzt kennt man das ja von Astronauten, die trainieren monatelang oder vielleicht sogar jahrelang für ihre Weltraummissionen, die dann meist wieder relativ schnell vorbei sind. Sie dagegen verbringen vielleicht ihr restliches Leben auf dem Mars. Wobei man auch sagen muss, wie lange dieses Leben dann noch sein wird, ist natürlich auch unklar. Trotzdem, wie bereiten Sie sich auf diese Mission jetzt vor?
Ja, also das ist natürlich auch ziemlich interessant, weil Astronauten normalerweise ausgewählt werden, wo die Mission ein fixes Ende hat und das ist ja relativ kurzfristig. Da gibt es eigentlich ganz andere Überlegungen hier für dieses Mars-One-Projekt, deswegen die auch gesagt haben, sie werden nicht den normalen Astronautenpool anstreben, sondern andere Leute, die wirklich sich bereit erklären, dann ihren Rest ihres Lebens in einem kleinen Hütchen auf dem Mars zu verbringen. Und ich habe das immer ernst bewusster genommen, je weiter ich gekommen bin. Also ich hatte dann relativ früh angefangen, täglich Sport zu machen und zurückzugehen in meine Mathematikkenntnisse und aufzufrischen und Physik, Chemie, Biologie, you know, ein bisschen intensiver zu studieren. Und das wird halt jetzt im nächsten Jahr auch noch intensiver für mich persönlich. Am Ende dann, falls ich durch die vierte Runde komme, gibt es dann ein 10-Jahres-Programm, wo man uns direkt an den Geräten ausbildet, an der ganzen Station ausbildet, die es dann auf dem Mars hoffentlich installiert werden wird. Also das wird sicher noch intensiver werden. Und ich glaube, das Spezielle ist, dass sie halt Leute suchen, die verstehen. Das hat relativ wenig mit Astronauten und Weltraumflug zu tun, sondern ja eher, wie sie sagen, schon mit dem Gedanken, dass man dann auf dem Mars den Rest seines Lebens verbringen wird. Wie lange man dann dort leben wird, das ist ja das Unbekannte, was wir versuchen herauszufinden, welche Schwierigkeiten da auf uns zukommen.
Sie haben gesagt, Sie sollen dann, also wenn Sie es schaffen, unter die letzten 24 zu kommen, oben in einer Art Hütte leben. Also die Mission hat ja zum Ziel, dort eine Siedlung zu errichten. Welche Aufgaben werden Sie denn konkret da oben erwarten?
Also das sind zweierlei Sachen. Auf der einen Seite gibt es natürlich die wissenschaftliche Komponente. Ganz oben an der Liste steht Suche nach Leben auf dem Mars. Also falls wir herausfinden sollten, dass auf dem Mars tatsächlich, selbst wenn es nur mikroskopisch kleine Bakterien waren, die sich da selbst unabhängig von der Erde entwickelt haben, weil das natürlich ein gigantischer Einsicht. Das würde bedeuten, dass im gesamten Universum Leben einfach entstehen kann, unabhängig von der Erde. Und das wäre natürlich eine Einsicht, die würde unsere Welt verändern. Das ist relativ oben auf der Liste, aber der Mars selber hat natürlich sehr, sehr viele interessante Aspekte, geologische Entstehungsbereiche oder Dinge, die auf dem Mars sich entwickelt haben, die man mit der Erde vergleichen kann. Die ganzen unterirdischen Höhlensysteme auf dem Mars zum Beispiel, die faszinieren mich sehr. Auf der anderen Seite ist es eine menschliche Zivilisation aufbauen. Was wir sicher versuchen werden, ist die Siedlung so schnell wie möglich unabhängig zu machen. Dass wir versuchen, den industriellen Aufbau, also Metallaufbereitung und Mining, all diese Bereiche, dass man halt die technische Zivilisation wieder neu aufbaut. Das steht ebenfalls oben auf der Liste, dass die Kolonie lebensfähig wird, unabhängig von der Erde.
Jetzt weiß jeder, der schon mal in einer WG gewohnt hat, das ist nicht immer ganz einfach so mit dem zwischenmenschlichen Zusammensein. Was machen Sie denn, wenn Sie im Shuttle plötzlich merken, ups, also mit den Leuten will ich eigentlich nicht den Rest meines Lebens verbringen?
Ja, das wird natürlich relativ schwierig, wenn man dann auf dem Mars ist. Ne? Da kann man natürlich die Schleuse aufmachen und irgendwann rausschmeißen. Aber nein, also die 10 Jahre vorher im Training, man wird dann eingeteilt in 4er-Gruppen, relativ früh. Und das ist ja das Interessante. Mars One sagt also, wenn wir diese 24 Leute haben, die werden gleich eingeteilt in 6 4er-Gruppen und auch als 4er-Gruppe trainiert über 9 Jahre hinweg. Und falls einer von diesen, sagen wir mal, ich bin in einer 4er-Gruppe und einer von meiner Gruppe fällt aus und will nicht mehr, dann wird die ganze Gruppe praktisch ausgewechselt. Es ist schon ziemlich hart und es werden weiterhin viele, viele Leute ausscheiden, bis am Ende dann ein Team übrig bleibt, die praktisch Familie sind. Also wenn man dann 9 Jahre zusammen trainiert, dann so intensiv vor allem, dann ist man ja wirklich von der Familie nicht mehr zu unterscheiden und die werden dann zum Mars geschickt. Das ist, glaube ich, die beste Vorbereitung, die man machen kann, menschlich gesehen. Alles andere ist natürlich experimentell und natürlich wie die großen Erforscher in den letzten Jahrhunderten ist das auch mit sehr, sehr vielen Risiken verbunden, das ist schon klar.
Über ein mögliches Leben auf dem Mars haben wir mit Lennart Lobhin gesprochen. Er ist einer von 2 deutschen Kandidaten, die in der engeren Auswahl für die Weltraummission Mars One sind. Haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Volz.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.